Das ist so eine große Frage. Was würde ich mir von dem wünschen? Also erstmal, dass sie zum Beispiel das Thema Diversity generell nicht mehr als Ideologie ansehen. Ja,
Ja.
das kommt vielleicht noch dazu. Politisch wird es ja gerade so ideologisiert und das ist ja Vogue und so ein Schwachsinn. Da könnte man auch Marketing jetzt nehmen und sagen, das ist so böse und jeder würde begreifen, was ist ein Schwachsinn. Ja, das ist einfach ein Tool, was sehr nützlich ist und Diversity ist genau das Gleiche. Es ist halt einfach super und da würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen, gerade auch im Tech-Bereich, das einfach weiterhin begreifen. Die Großen wissen es ja eigentlich schon und deswegen machen sie es, weil sie wissen, es funktioniert einfach. Das ist keine Ideologie, es bringt den Unternehmen was, bringt was den Mitarbeitenden, das hat eine Win-Win-Situation und aktuell, ja, weil politisch da so angegriffen wird, gibt es da ein paar Probleme, aber ich bin mir ziemlich sicher, das setzt sich dann einfach durch. Egal eigentlich, welches Unternehmen ist, ob das ein Tech ist oder nicht, wird sich das durchsetzen.
Willkommen zu einer neuen Folge des Big Bang Podcast, dem Format, in dem ich mit den spannendsten Köpfen rund um Innovation, Unternehmertum, künstliche Intelligenz spreche. Ich bin Aysche Mese und mein heutiger Gast ist jemand, der seit Jahren für Vielfalt, Chancengleichheit und Empowerment kämpft. In der Wirtschaft, in der Tech-Szene und darüber hinaus. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Stuart Cameron.
Vielen Dank für die Einladung, Aysche.
Ja, schön, dass du da bist. Stuart, du hast mit Ulala ein Unternehmen aufgebaut, das sich für LGBTIQ+ Diversity in der Arbeitswelt einsetzt. Was war der Ursprung dieser Mission?
Also bei diesem Unternehmen war es eigentlich der Hauptgrund sehr egoistische Natur. Und zwar, ich habe damals schon, als ich angefangen habe, in die Arbeitswelt zu kommen, feststellen müssen, dass es, ja, dass es natürlich sehr heterosexuell ist und ich nicht so sein konnte, wie ich wollte. Ich konnte nichts erzählen von meinem Freund, der konnte mich auch nicht von der Arbeit abholen. Du musstest also so privat vorsichtiger sein, was du sagst. Und deswegen warst du auch nie 100% echt. Und das hat mich ziemlich gestört, weil privat hat schon ganz gut funktioniert.
Ja.
Und erst bei meinem letzten Arbeitgeber, da war das dann so, dass ich wirklich ich sein konnte. Das lag auch daran, dass der Chef selbst zur Community quasi zählte. Und da habe ich das erste Mal kennengelernt, wie das ist, eigentlich heterosexuell zu sein. Und zwar, ja, du erzählst halt übers Wochenende, Freunde können abholen, es ist einfach gar kein Thema. Du bist nicht besser, nicht schlechter als alle anderen. Und dieses Gefühl war so Wahnsinn, dass ich gesagt habe, ja, das will ich aber. Ich möchte, dass es nicht nur ich, sondern auch andere quasi erfahren. Und habe dann gesagt, ja, ich mache jetzt was. Und weil ich im Zuge dessen meines letzten Arbeitgebers selber eine Karrieremesse organisiert hatte und ich festgestellt habe, doch, das kann ich ganz gut. Warum gibt es nicht eine Messe mit Unternehmen da draußen, die einfach sagen, ja, bei uns sind wirklich alle Mitarbeitenden wertgeschätzt, auch LGBTQ+-Menschen. Und dann habe ich an einem Ort alle diese Unternehmen, die offen sind und kann mich dann halt entscheiden, wo ich dorthin gehe. Und so hat das ganze Ding gestartet. Und mittlerweile aus dieser am Anfang sehr, sehr kleinen Messe, also wirklich Mini, Mini, Mini Messe, weil da wollte noch kein Unternehmen was machen, so vor 15 Jahren. Das war alles noch sehr spooky. Diversity hat man auch nicht so nicht verstanden, aber ist das immer größer geworden. Mittlerweile können wir eigentlich zu einer der größten Karrieremessen Deutschlands. Also wir halten auch wirklich mit den Standardmessen mittlerweile mit. Und sehr, sehr viele Unternehmen sind in den letzten Jahren dazugestoßen. Und mittlerweile ist diese Messe, die Sticks and Stones heißt, ist jetzt nicht das einzige Projekt mehr, sondern es ist eine Firma geworden, wie du schon gesagt hast, Ulala Group. Und die mittlerweile so viele Sachen macht, also in allen möglichen Bereichen Communities aufbaut, Beratungen macht, wir auditieren Unternehmen und wir sind mittlerweile einer der wichtigsten Unternehmen Deutschlands geworden, die sich tatsächlich genau für dieses Thema halt engagiert und viel bewegen konnten, was mich sehr und mein Team wahnsinnig freut.
Ja, ich kann das bestätigen. Ich war auf der Sticks and Stones schon mehrfach und es ist wirklich eine tolle Messe, eine tolle Karrieremesse und sie ist sehr besonders und das macht unheimlich viel Spaß, da so einen Tag zu verbringen. Ich kann das auch tatsächlich sehr empfehlen.
Ja, und wie hast du es auch schon gesagt, auch Heterosexuelle kommen da sogar mittlerweile hin, ja, weil die sich dort auch wohlfühlen, weil die Unternehmen, die suchen ja nicht nur LGBT, sondern generell und denen ist dann auch wurscht, wenn sie bei uns sind, was man dann so ist und deswegen kommen auch immer mehr Heterosexuelle, vor allem Frauen, ganz interessant.
Ja, Richtig. Ich kann das sehr gut verstehen. So eine offene Unternehmenskultur lädt eben auch sehr viele andere Menschen ein, denen das wichtig ist. Ne? Auch wenn man selbst nicht in diese Gruppe gehört, genau. möchte man trotzdem ja auch irgendwie so ein bisschen dabei sein und diese Offenheit einfach auch genießen. Das macht schon Sinn. Was würdest du sagen, wie hat sich deine Arbeit seit der Gründung verändert, insbesondere im Kontext von Digitalisierung und KI? Da ist ja in den letzten 10, 15 Jahren unheimlich viel passiert.
Oh ja, sehr, sehr viel. Also für uns, wenn man jetzt mal nur mal Digitalisierung anspricht, natürlich ein Traum für Kleinunternehmen. Ja, ein Albtraum für große Unternehmen. Für kleine Unternehmen ist das Beste, weil du natürlich viel, viel schneller sein konntest. Ja, also gerade am Anfang, ich meine, es gab ja schon Digitalisierung, es gab auch schon das Internet vor 15, 16 Jahren.
Das muss man immer dazu sagen.
Das muss man. Ne? Ja. aber alles hat, es war natürlich alles viel einfacher, wo ich am Anfang noch irgendwie quer durch Deutschland gefahren bin, zu sämtlichen Unternehmen zu erklären, was wir da so machen, ist das natürlich alles ins Online gegangen und mittlerweile ja sowieso sehr, sehr wenige Gespräche vor Ort. Ich meine, das kommt jetzt wieder, aber nichtsdestotrotz, das hat vieles gebessert, auch generell alles, ob es Marketing ist, E-Mail-Kampagne, was weiß ich, es hat alles beschleunigt und du konntest halt mithalten, auch mit größeren Unternehmen, weil das halt einfach geholfen hat. Und KI, das hat einfach nochmal, das hat das Ganze nochmal verhundertfacht von Effizienz und Effektivität, wo wir schon festgestellt haben, ja, es war vielleicht am Anfang so vor 2 Jahren, da musste ich noch viel Überzeugungsarbeit leisten, auch im Team, um die alle mitzunehmen. Da waren ganz, ganz große Bedenken und so. Die sind natürlich immer noch da und das ist auch gut und richtig so. Aber da musste man erstmal so ein bisschen überzeugen, dass das eigentlich schon ganz gut ist. Da gab es noch die Angst, dass man ja da irgendwie, ach Gott, wenn das jetzt so ist, dann verliere ich ja meinen Job, dann macht das ja alles nur noch KI. Und mittlerweile haben sie verstanden, nee, das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich eigentlich aktuell, würde ich sagen, wie so, ja, ein weiterer Assistant, den jetzt auf einmal jeder hat. Nicht nur der Chef oder die Chefin, sondern jetzt hat auch dann jeder nochmal so einen Assistant. Gut, ne? Ja. Und hilft dir halt bei allem. Und das beschleunigt einfach, was du machst, so immens. Also das ist wirklich, da hätte ich nicht mit gerechnet, wie das helfen kann. Wo jetzt nur die Leute lernen mussten, auch so bei uns im Team, das wirklich das zu begreifen, das als zusätzliches Tool, was dich unterstützt, aber du musst schon viel von dir selbst mit reingeben. Ja, also das ist.
Ja, das macht es nicht alleine. Ne?
Das macht es nicht
immer
alleine.
So der Fehler hat man das Shit-In-Shit-Out-Prinzip. Man muss da schon sehr genau prompten, was man eigentlich möchte. Das System ist ja gnadenlos.
Absolut. Und du merkst es ja vielleicht gerade auch so LinkedIn und so da. Ach Gott, ich sehe halt wirklich so viele KI-Texte von den Leuten, ja, wo ich immer sage so, meine Herren, wo ist die Seele? Wo ist deine Meinung? Und ja, das wissen viele Leute noch nicht, dass ja, das wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Die Leute merken das, sondern du kannst es natürlich unterstützen lassen. Aber du musst einfach viel, viel von dir geben, dass es halt was wird. Aber dafür geht es viel, viel schneller. Und das finde ich ein Traum.
Ja, super. Also dass die KI ist bei euch im täglichen Doing schon total integriert. Ihr arbeitet damit.
Aber natürlich, man muss schon auch vorsichtig sein, ja, auch wegen Datenschutz ist was bei uns sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ja, du kannst da nicht alles irgendwie durchscreenen lassen von der Key oder auswerten lassen. Nein, da musst du sehr, sehr viel machen.
Sensible Daten gehören da ja sowieso nicht rein, ne? Das muss man immer wieder sagen. Dass man da, ich hatte letztens in einem Gespräch auch mit einem Produzenten tatsächlich, der sagte, ja, habe ich alles da reingesprochen und mir ein Angebot erstellen lassen. Und das war dem gar nicht so bewusst, dass die Daten ja dann auch einfach frei verfügbar sind. Und wenn jemand so genau promptet, dass ja auch dann wahrscheinlich einfach rauskommt, ne? Weil dass sensible Daten da nicht reingehören, das muss man immer wieder sagen und darauf aufmerksam machen, dass die da nicht reingehören. Das ist ja sozusagen eine der Gefahren, die es dann gibt, wenn man das zu fahrlässig benutzt. Was würdest du sagen, sind Chancen und insgesamt Gefahren, wenn KI vor allem auf marginalisierte Gruppen trifft? Das ist ja dann nochmal so was ganz Besonderes.
Ja, es ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig zu sagen, weil es verändert sich so schnell. Ne? Also KI ist ja von der Entwicklung her eine der interessantesten Entwicklungen, die es bisher überhaupt jemals gab. Ja, das ist ja die Entwicklungssprünge, die es gibt. Jedes Mal, wenn du jetzt OpenAI, also ChatGPT anschaust, ja, das ist ja alle 3 Monate, gibt es eine neue Version und es verändert sich sehr, sehr schnell. Die Systeme werden besser. Und ganz am Anfang war das schon noch so, dass es halt auch ja, Gefahren hatte, weil da viel Biases drin waren. Ja. Und es sind immer noch drin, aber sie werden es funktioniert nicht mehr, je intelligenter das System wird, weil das System eigentlich, auch wenn es auf der Datenbasis liegt, was es halt schon gibt, trotzdem schon sehr auf Zahlen, Daten, Fakten ist. Sonst würde zum Beispiel das jetzt nicht passieren, dass jetzt Grok, das System hier von Elon Musk, würde niemals sagen, ja, Elon Musk ist derjenige, der die meisten Fake News verbreitet. Das würde Elon Musk versuchen zu unterbinden. Ne? Und das ist schön zu sehen, dass diese Systeme, je intelligenter sie werden, eben nicht quasi auf sowas reinfallen. Und deswegen wird es ja spannend sein in der Zukunft. Deswegen kann ich es nicht so genau sagen. Also die Ängste vor einem Jahr oder so sind anders als jetzt. Und dazu muss ich auch sagen, ich bin ja nicht der zertifizierte KI-Experte, auch wenn ich mich da schon seit Ewigkeiten damit beschäftige. Mhm. Da muss man halt noch gucken. Wie gesagt, mit Datensicherheit ist eine große, große das ist ein großes Thema, was wir jetzt gerade eben angesprochen haben. Aber ich sehe eher eigentlich auch einen Vorteil für marginalisierten Gruppen. Vor allem diejenigen, die zum Beispiel sich selbstständig machen wollen, Unternehmen gründen. Und davon sind vor allem auch LGBT viele betroffen, weil sie zum Beispiel keine Arbeitgeber finden oder sie fühlen sich da nicht wohl und dann wollen sie was Eigenes machen. Da ist der prozentuale Anteil in der Community sehr hoch. Und die können als Kleinunternehmen wahnsinnig viel machen mit KI. Ja? Das, was so früher alles wahnsinnig viel gekostet hat und es hat alles Zeit gekostet, du kannst so schnell, wenn du ein Business hast, innerhalb einem Tag kannst du das alles hochziehen von Webseiten, Videos, Marketingstrategie. Das geht so, so schnell. Und das ist, finde ich, ein großer Vorteil für Gruppen, die halt vielleicht Schwierigkeiten haben, einen Arbeitgebenden zu finden. Ne? Die Risiken, wie gesagt, bin ich nicht ganz derjenige, glaube ich, Experte darin. Ne? Und ich bin halt vielleicht als Unternehmer auch eher derjenige, der mal versucht, Chancen zu sehen. Ja, wie kann man das nutzen, ne? Um quasi besser zu werden, schneller zu werden, effizienter und so.
Ja, ist ja auch richtig. Ich denke auch, dass es unheimlich viele Chancen bietet und wir auch optimistische Weisen Blickweisen in die Zukunft gut gebrauchen können. Ne? Und weil ich denke, gerade in Deutschland sind wir in allen Themen skeptisch genug. Da ist es schön, wenn man mal einfach so ein bisschen optimistisch und mutig in die Zukunft geht und versucht, das mitzugestalten. Wir hatten das in den anderen Gesprächen vorher auch schon, dass wir gesagt haben, dass eben auch wichtig, dass die marginalisierten Gruppen, sagen wir ja immer, dazu zählen ja interessanterweise Frauen immer noch, obwohl wir die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, dass man eben sich da engagiert mitmacht und das System mitgestaltet. Das trifft natürlich auf alle Teilbereiche der Gesellschaft zurück. Welche Haltung wünschst du dir von EntwicklerInnen und Entscheiderinnen in der Tech-Welt? Was würdest du dir von denen wünschen?
Ach, das ist so eine große Frage. Was würde ich mir von denen wünschen? Also erstmal, dass sie zum Beispiel das Thema Diversity generell nicht mehr als Ideologie ansehen. Ja, das kommen wir vielleicht noch dazu. Politisch wird es ja gerade so ideologisiert und das ist ja Vogue und so ein Schwachsinn. Da könnte man auch Marketing jetzt nehmen und sagen, das ist so böse und jeder würde begreifen, was ist ein Schwachsinn. Ja, das ist einfach ein Tool, was sehr nützlich ist und Diversity ist genau das Gleiche. Es ist halt einfach super und da würde ich mir wünschen, dass die Unternehmen gerade auch im Tech-Bereich das einfach weiterhin begreifen. Die Großen wissen es ja eigentlich schon und deswegen machen sie es, weil sie wissen, es funktioniert einfach. Das ist keine Ideologie, es bringt den Unternehmen was, bringt was den Mitarbeitenden. Das hat eine Win-Win-Situation und aktuell, weil politisch da so angegriffen wird, gibt es da ein paar Probleme, aber ich bin mir ziemlich sicher, das setzt sich dann einfach durch. Egal eigentlich, welches Unternehmen ist, ob das ein Tech ist oder nicht, wird sich das durchsetzen. Deswegen so mein Wunsch, ach Gott, ich bin da immer so.
Wenn du dir jetzt was von Elon Musk wünschen könntest, beispielsweise.
Abtreten, gehen, Urlaub, kommen die wieder zurück.
Er ist ja nicht mehr, er berät ja nicht mehr die Regierung.
Ja, auch generell, einfach weg, delete dein Twitter-Profil und sei einfach nicht mehr sichtbar. Ich finde, es einer der schlimmsten Menschen auf diesem Planeten, der versehentlich als Visionär und der ist ja gerade für junge Leute teilweise immer noch wirklich so ein Idol, aber es ist einfach ein falsches Idol. Er ist leider falsch abgebogen und deswegen von ihm wünsche ich mir nur noch einen ganz, ganz langen Urlaub und bitte nicht mehr auf Wege zu sein. Das sind mir andere Leute wie Sam Altman, hier CEO von OpenAI, viel lieber, die viel pragmatischer sind und nicht auf Eigennutz aus sind, sondern die wollen wirklich was, die wollen was Gutes. Gut, ich kenne jetzt nicht persönlich, aber wo ich weiß, die ticken einfach anders und deswegen Sam Altman, dem finde ich zum Beispiel ganz gut und da wünsche ich mir gerade eben, bitte bleib so, wie du gerade eben bist und trifft er nicht ab, ne? Macht es nicht zur Ideologie und generell Tech-Welt, würde es mich mehr freuen, wenn sich die Leute mehr dafür interessieren, wie man mit diesen ganzen Technologien wirklich ja, der Weltbevölkerung helfen kann damit. Ne? Und ja, nicht nur einzelnen Leuten und einzelnen Großunternehmen und den 1% reichen, sondern dass es halt einfach gut ist für alle Menschen. Und das würde ich mir von allen Unternehmen ja freuen.
Ja, wenn wir mal von den großen Weiten der Welt zurückkommen und in das bodenständige Deutschland zum Mittelstand. In Deutschland ist der Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft. Mhm. Warum ist es gerade für mittelständische Unternehmen wichtig, sich aktiv für Vielfalt zu engagieren? Das ist ja immer eine Frage, die wir auch gestellt bekommen teilweise, weil das noch nicht so durchgedrungen ist. Man hat vielleicht kein Budget, um einen Diversity-Beauftragten zu installieren oder eine Frauenbeauftragte zu bestellen. Aber warum ist es dennoch wichtig?
Ja, erstmal, wichtig ist, weil, wie gesagt, also würdest du jetzt heute Buchhaltung abschaffen? Nee, es ist halt, du brauchst das, ja? Und das wie mit Marketing, Sales, das sind Sachen, die du brauchst. Und das haben einige eben noch nicht begriffen, dass Diversity halt das ist ein Wirtschaftstool, was du benutzt. Und das ist halt einfach wichtig, wenn du erfolgreich sein willst. Und das ist halt dieses, wenn man dann, was du mich vorher gesagt hast, ein Wort gesagt, wo ich glaube, das ist das Problem, da heißt es engagieren. Und engagieren heißt sowas, man macht ja was Gutes, man macht ja was für andere und man ist so selbst aufopfernd und man gehört dann zu den Guten dazu und sowas. Und ich sage so, nee, es ist einfach praktisch, es funktioniert, du willst erfolgreich sein, dann musst du es halt machen. Die ganzen Studien zeigen das ja. Du kriegst mehr Mitarbeiter, bessere Mitarbeiter, du machst bessere Produkte. Also es ist ein absolutes Win-Win-Situation. Und wenn man dann sagt, ja, man hat kein Geld, dann sage ich ja, natürlich hast du Geld. Deine Priorität liegt woanders. Und weil du es einfach nicht begriffen hast, weil du dann vielleicht irgendwie denkst, das sind ja dann meistens aktuell auch noch so eine Führungsposition ganz oben, meistens weiße Männer. Und die, wenn sie dann da wirst du hören, dann hören sie immer gleich, oh, wir sind privilegiert und wir sind ja der Buhmann da drinnen und sowas und dann rütteln die an unserem Stuhl dran und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, einfach absoluter Schwachsinn. Ja, da hast du halt einfach nicht wirklich begriffen und du solltest vielleicht eigentlich derjenige sein, der sich am meisten mit Diversity beschäftigen sollte, in Schulungen mit reingehen, dass du das wirklich verstehst. Und dann wirst du, wenn du es kapiert hast, wirst du das auf alle Fälle integrieren und du wirst eine Priorität draufsetzen, das zu machen, weil Diversity, du wirst merken, du kannst es nicht einkaufen, du kannst nicht einfach Geld draufschmeißen und dann funktioniert es, sondern das ist auch ein kultureller Wandel im Unternehmen und das dauert Zeit und es ist auch nicht so angenehm. Du wirst gerade am Anfang viele Probleme auch bekommen und wenn du falsche Sachen machst, dann kannst du dafür auch sehr stark gerügt werden. Aber das ist halt diese Reise, die du machen musst, um wirklich dann auch erfolgreich zu sein und dass du halt dann auch ein Experte in diesem Bereich bist.
Ja, das ist wie so häufig bei den Unternehmern und Unternehmerinnen, ne? Mut ist immer gefragt und auch da ruhig engagiert einfach mal loslegen. Man braucht nicht unbedingt einen 10-bändigen Ratgeber, um das zu starten, sondern meistens kann man das ja mit kleinen Steps sozusagen beginnen und dann sich weiter mit dem Thema beschäftigen, weil man wird ja relativ schnell sehen, dass es funktioniert.
Ja und nein, ich sehe das ja nicht so. Ich sehe ja, man sagt das sehr oft, ich krieg das mit, ja, wie können wir starten und gibt es so 10-Punkte-Plan, was wir so schnell umsetzen können, dann sage ich meistens, nein, weil dann fängt es ganz schnell an so, oh, jetzt ist Pride-Monat, jetzt müssen wir unser Unternehmenslogo in Regenbogenfarben machen oder so schnellen Aktionen nach außen, um zu zeigen, ja, wir sind doch dabei, wir wertschätzen ja alle Menschen und das, ach Gott, nein, das tust du halt noch nicht, wenn du dich damit wirklich beschäftigt hast. Nein, du musst es tatsächlich sehr strategisch angehen, das Thema, wenn du willst, dass es funktioniert. Mhm. Und leider ist es dann halt erstmal vor der eigenen Haustür zu hören und es ist alles noch nicht schick und du kriegst auch nicht sofort Erfolge, ehrlich gesagt, du kriegst ein großes Wissen, wenn du damit startest, aber du musst es machen wie mit allen anderen Business-Themen. Das ist ein strategisches Thema, du musst es ernst nehmen. Und das heißt jetzt nicht, dass du natürlich jetzt gleich ohne Ende Geld draufschmeißen musst. Ja, das nicht. Aber du musst tatsächlich, wenn es erfolgreich sein soll, strategisch aufbauen. Und dann kann man das in kleinen Schritten machen. Aber ohne einen echten Plan zu haben, ohne zu wissen, wo man steht. Ich habe ja das tausendfach gesehen bei Unternehmen, geht es meistens nach hinten los. Das ist wie, wenn du irgendwie sagst, hier, lieber Praktikant, mach uns jetzt mal eine Marketingkampagne und poste sie. Ja, das wird ja keiner machen. Das wird ja keiner machen. Du weißt, was dabei rauskommt. Das ist Albtraum. Und so ist es mit Diversity auch. Du kannst doch nicht irgendwie, bloß weil jemand LGBT ist, eine Frau ist, ja komm, du kennst dich aus, mach das doch mal. So ein Schwachsinn. Ja, du brauchst das nicht. Das kann sogar schädlich sein, weil dann die Leute teilweise Biases haben, dann kümmern sie sich nur um sich.
Ja, verstehe. Auch, dann habe ich jetzt auch noch mal was dazu gelernt und kann dann das in den Gesprächen entsprechend wiedergeben. Wir wissen ja, dass viele Familienunternehmen vor den demografischen Herausforderungen stehen. Das betrifft viele Bereiche. Das sind die Mitarbeitenden, die Unternehmer selbst teilweise. Und Diversity kann hier tatsächlich ein echter Standortvorteil sein, weil man dann attraktiv für andere ArbeitnehmerInnen ist. Und was beobachtest du bei mittelständischen Firmen, die sich erfolgreich geöffnet haben? Hast du da vielleicht sogar ein Best Practice für uns?
Das ist klar, ich kenne einige, die sagen dann, das funktioniert, oh, super, und wir haben so tolle Erfolge. Da weiß ich, ich bin nicht selbst in diesem Unternehmen drinnen. Also was, wie stimmt das oder so? Das weiß ich halt nicht. Deswegen weiß ich, kann ich nicht genau sagen, so ist es. Ich weiß, das Einzige, was ich weiß, die Unternehmen, die es halt ernsthaft machen, die wirklich wissen, wo sie stehen, wo sie hinwollen, die sind tatsächlich langfristig einfach erfolgreich. Das weiß ich. Alles, was plakativ ist, nach außen funktioniert nicht. Das kann ich auch schon sagen. Und Mittelstand verändert sich dahingehend, dass es sich wirklich, ja, sind ein bisschen später dazugekommen zum Thema Diversity. Das waren ja immer erst die Großunternehmen, die es gemacht haben, die gerade auch, auch von den USA das schon mitbekommen haben, dass es wirklich funktioniert. Ja. Aber Mittelstand, muss ich sagen, jetzt in den letzten 2-3 Jahren hat sich einiges getan. Mehr Unternehmen machen da wirklich was. Sie haben, die meisten Unternehmen fangen ja, das ist meistens so, wenn sie sich anfangen damit, ja, wir können jetzt nicht jedes Thema machen. Wir machen jetzt mal Frauen, weil das wissen sie meistens schon. Es gibt ja viele Frauen, ne? Und wir haben meistens nicht so viele Frauen bei uns im Unternehmen. Dann machen sie es, aber es ist ja kein Diversity. Das ist dann einfach bloß eine bestimmte Zielgruppe rauszuholen. Das funktioniert nicht. Es geht ja um alle Mitarbeitenden, selbst um den heterosexuellen weißen Mann. Ja, der muss auch wertgeschätzt, der muss da auch mitgenommen werden. Und das ist
genau,
so einer der Fehler.
Nicht vergessen.
Genau, das ist einer der Fehler, den sie machen. Aber ich merke, mehr und mehr Unternehmen, die haben es halt begriffen. Die wissen halt Zahlen, Daten und Fakten, die machen es dann halt nicht, weil Schönwetter als Thema, weil es Trend ist, sondern weil sie wissen, das ist wichtig, gerade an Orten, wo sie halt wirklich Probleme haben, auch Leute zu finden und zu merken, hey, ach, so klappt es nicht. Aber da muss ich sagen, da gibt es immer die Unternehmen, die, also Mittelstand, der quasi außerhalb von Großstädten ist, die haben meistens besondere Probleme, also generell, weil da gibt es dann meistens nicht so viele Leute. Aber sie haben halt auch das Problem, selbst wenn sie dann im Unternehmen viel, viel machen, ja, und die machen es richtig, ist es aber so für die Leute, wenn sie dann halt rausgehen außerhalb des Unternehmens und sind dann in dieser Kleinstadt drinnen, wenn das halt auch, also wenn das aber nicht lebt und wenn es da Probleme gibt, ob das jetzt Sexismus, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit ist das halt, kommen dann trotzdem die Leute nicht hin, weil man ist ja nicht nur auf der Arbeit, sondern man ist halt auch in der Stadt drin. Und da ist es halt wichtig, dass diese Unternehmen, gerade Mittelstand, kann ich nur empfehlen, was sie auch schon sehr oft machen, wirklich lokal mit der Politik zusammenzuarbeiten und wirklich zu schaffen, dass der ganze Standort, also jetzt nicht nur das eine Unternehmen, sondern dieser ganze Standort diverse aufgestellt ist, dass es eine Willkommenskultur sich wirklich da entwickelt, sodass auch wirklich die Leute wissen, auch nach der Arbeit kann ich mich dort wohlfühlen. Und ich kann nur eins sagen, wenn sie das schaffen, werden die so, also die können sich dann gar nicht mehr retten eigentlich dann vor Bewerbungen, weil es gibt viele Leute, die wollen gar nicht in den Großstädten sein, die würden ganz gerne auch aufs Land ziehen. Aber jetzt, ich kann es insbesondere sagen von LGBT-Menschen, dass da viele in Großstädten ziehen, weil einfach sie diskriminiert werden sehr stark auf dem Land. Oder auch Leute, die mit Migrationshintergrund sind, wenn die dann gerade so, gibt es ja viele Leiterstädte im Osten, ne? Wenn sie da nicht willkommen sind und wenn sie diese Anfeindung merken, dann gehen sie halt wieder und gehen zum Beispiel in Großstädten oder da, wo man halt weiß, dass Vielfalt mehr geschätzt wird. Das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt in Großstädten. Ich meine, Berlin, ich wurde ja auch schon homophob auf der Straße angegriffen und sonstiges. Aber nichtsdestotrotz gibt es viel Schutz für diese Menschen, große Communities, die helfen können. Und das ist was man unbedingt auf dem Land machen muss. Ansonsten ist es schwierig,
wird die Leute zu bekommen. Wird es noch schwieriger.
Ja. Außer es sind alles Remote-Arbeiter. Drinnen, dann klappt's.
Genau, das ist ja nicht nur bei uns auf dem Land, sondern gerade in den USA, wir sprachen eben kurz dazu, erleben wir ja eine Rücknahme von Rechten und Sichtbarkeit für das gesamte Thema, also für eigentlich viele Themen, aber insbesondere für LGBTQ+-Menschen, Stichwort Anti-Vogue-Politik.
Aber auch Frauen und Migranten, das ist alles
Schwarze. Ja, genau, also es ist alles eigentlich ist alles inkludiert, ne? Alles, was nicht quasi der ganz konservative
herrschende
weiße Mann ist, muss man ja tatsächlich an der Stelle sagen. Reich. Wie beobachtest du diese Entwicklung aus deutscher und europäischer Perspektive? Was müssen wir befürchten? Ich, also so bisschen schwappt es ja auch hier rüber. Man merkt schon, dass so in Diskussionen wieder Dinge ausgesprochen werden, Artikel mit so einem bestimmten Tenor geschrieben werden und so weiter. Wie würdest du das einschätzen?
Also das wird sehr spannend sein, weil ich glaube, was sehr gut ist, und da bin ich sehr gespannt, wie auch die Medien und wie stark die Bevölkerung wirklich das mitbekommt. Weil wenn man mitbekommt, was gerade in den USA vor allem passiert, gerade durch das, was auch Trump macht, die Regierung davon, das ist ja schädlich für 90% der Menschen dort. Und selbst jetzt schon eigentlich Trump-Anhängerinnen, selbst die fangen an, sich zu distanzieren, weil sie merken, es trifft sie ja dann doch auf einmal. Ja, es sind nicht nur die Schwarz oder die LGBT oder die Transmenschen, ja, sondern nee, auf einmal trifft es alle. Und der Wirtschaft geht es nicht gut, den Unternehmen geht es nicht gut, es wird alles teuer. Es ist eine absolute Katastrophe, was da gerade eigentlich in den USA passiert, für die Mehrheit der Menschen da. Und wenn jetzt die Wahlen wären, Donald Trump wäre sofort abgewählt. Da helfen nicht mal die Hardliner. Und das ist, glaube ich, was ich hoffe, dass das hier in Deutschland mehr klar wird, dass dieser Weg ja einfach nicht funktioniert. Es funktioniert für diese 1% Menschen da vielleicht, da ganz oben, die ja, ganz, für die, aber für die Mehrheit wird es nicht funktionieren. Und es ist schädlich. Für die Unternehmen ist es schädlich. Ich meine, selbst Elon Musk, ja, der größte Anhänger von Trump, sagt auch jetzt schon, das kann ja nicht wahr sein. Ja, das geht nicht. Und seine Unternehmen gehen ja nur runter. Da merkst du es auch, Unternehmen, die sich halt wirklich anti-woke sind, ob das jetzt Tesla ist, obwohl es hochgeht mit Unternehmen, also mit E-Fahrzeugen weltweit, Tesla nicht, weltweit geht es runter damit. Twitter ist runtergegangen, sein Spaceflight geht runter. Er wird ja nur noch geschützt quasi dadurch, dass die Trump-Regierung halt da die Aufträge vergibt. Aber ansonsten ist es wahnsinnig schädlich. Es ist für die Menschen und für die Unternehmen schädlich. Und da glaube ich, wenn das Deutschland einfach sieht, das ist ein Worst-Practice-Beispiel da draußen, so, oh, der Weg ist der falsche. Und da erhoffe ich mir schon, dass dann Unternehmen schlau sind und tatsächlich merken, ja, so funktioniert es nicht. Jetzt wissen wir eigentlich, wie gut eigentlich Diversity wirklich ist. Und das dann tatsächlich noch ernster nehmen. Wie es dann gesellschaftlich, politisch ist, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Man sieht natürlich diesen Rechtsdruck, der auch natürlich hier in Europa schon längst angekommen ist. Man sieht das in der AfD und CDU. Das ist schon groß. Trotzdem, ich sehe schon Licht am Tunnel, weil es ja meistens dieses Yin-Yang-Prinzip, es geht immer so ein Pendel so nach rechts und nach links. Und da hoffe ich, dass es besser wird, auch wenn ich davon ausgehe, dass es jetzt in den nächsten 1-2 Jahren tatsächlich noch mal schlechter gehen wird. Dass tatsächlich der Rechtsdruck noch größer wird. Meine Hoffnung ist einfach bloß, dass die Menschen das ein bisschen mehr kapieren, dass es ihnen halt nichts bringt. Es bringt maximal diesem 1% was, allen anderen bringt es gar nichts. Und selbst, ja, auch wieder die weißen Männer, die jetzt mit Diversity nicht so viel Hut haben, auch für die ist es nur schädlich, wenn sie dann ihren Job verlieren oder alles andere.
Ja, das teile ich auch. Allerdings muss ich noch mal sagen, dass die Union, ob es jetzt in Bayern oder die CDU selbst ist, da gibt es ja auch schon intern sehr gute Programme. Und ich glaube, das so ein bisschen das Trommeln, das nehme ich auch wahr, dieses Anti-Vogue und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Union an sich schon sehr weit entfernt ist von den AfD-Positionen.
Oh ja, absolut.
Auch wenn man das jetzt so hört, das ist immerhin eine sehr demokratische Partei. Unser Bundeskanzler ist Union. Und auch selbst wenn man ihn nicht gewählt hat, finde ich, also ich wünsche, dass das gut geht. Und ich glaube auch, dass Herr Merz jemand ist, auch wenn er das privat vielleicht nicht teilt und ungünstig in der Kommunikation manchmal ist, dass da trotzdem diese Themen gut besetzt sind. Also so in der Kommunikation, das sehe ich auch, ist es, glaube ich, schwierig. Aber ich glaube, da sind auch genug Männer und Frauen in der Union, die die Themen in sehr gehobenen Positionen noch mitnehmen. Von daher
Wir werden sehen. Sie hat es gerade erst gestartet eigentlich.
Ja,
Müssen wir mal gucken. Aber auf alle Fälle, du hast recht, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Also das kann man gar nicht vergleichen. AfD ist was. Wir sind am Gucken. Ich meine, selbst auch die Union hat es ja kapiert, dass das Thema ganz gut ist, auch für sie.
Genau, ist eine Volkspartei und da sind eben auch sehr viele Menschen drin, die genau aus dem Bereich kommen. Von daher ist es reiner Selbstschutz. Wenn wir noch mal kurz auf die politischen Auswirkungen kommen von dieser Antivogenpolitik, die hauptsächlich aus den USA ausgeht, aber du hast eben auch schon gesagt, in Europa haben wir auch solche Strömungen. Was bedeutet das denn für Unternehmen? Kriegst du das schon mit? Und für weiß nicht, Multiplikatoren und so weiter, die sich für Diversity einsetzen, spürt man hier auch schon so Gegenbewegungen oder so Druck, das nicht mehr zu tun?
Ja, du kriegst es mit auf alle Fälle, aber es ist nicht so krass wie in den USA. Hier gibt es halt teilweise Zurückhaltungen, weil man nicht, wenn man unsicher ist. Vor allem Unternehmen, die, wie soll ich sagen, die global aufgestellt sind. Also die ganz großes US-Geschäft haben zum Beispiel, die sind schneller am Zurückziehen, weil sie es auch teilweise machen müssen. Ansonsten werden sie bestraft, müssen ganz viel Geld bezahlen, vor allem die USA. Und das schwappt dann auch so ein bisschen rüber hier nach Deutschland. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, bloß weil ein Unternehmen jetzt keine Regenbogenflaggen mehr hier auf LinkedIn hat, dass die intern nicht noch was machen. Da gibt es viele, die das verstanden haben, die machen das halt leiser, formulieren es vielleicht auch um. Aber auch nur, weil sie sonst von den USA, also dass es da Probleme gibt. Die Unternehmen, die halt generell das Thema nur so halbherzig gemacht haben, da ist es da schon sehr oft, dass es eine gefundene Möglichkeit jetzt ist, zu sagen, ja, schau, das ist ja ganz, ganz schlecht und deswegen gehen wir weg. Aber die Unternehmen, die es eigentlich kapiert haben, die, wie gesagt, suchen eigentlich nach Wegen, wie können sie es durchsetzen, weil sie wissen ja immer, das funktioniert. Ja? Und sie schneiden sich ins eigene Fleisch, wenn sie es nicht machen. Und deswegen glaube ich, dass die Unternehmen hier in Deutschland und auch jetzt mit der Regierung sehe ich jetzt nicht, dass es da ein Problem geben wird. Also die sehe ich jetzt nicht, dass sie dagegen vorgehen, sondern das ist, glaube ich, schon verstanden und pragmatischer sind, wissen, das ist ein gutes Thema, dass das hier nicht diese Ausmaße haben wird und dass sich das auch wieder verändern wird. Auch wie gesagt, wie ich schon vorher gemeint habe, ich glaube trotzdem jetzt dieses Jahr definitiv, vielleicht auch noch nächstes Jahr, noch ein bisschen mehr Zurückhaltung sind, aber dafür die große Chance, es ist eine so große Chance, jetzt tatsächlich viel zu machen in dem Bereich und dann auch in Außenkommunikation zu gehen, wo ich früher nie der Fan davon war, aber das jetzt zu machen, das wird sehr honoriert, weil jetzt sagen wir jetzt mal nur mit LGBT und Pride und dann was Regenbogenflaggen, dann sind sie beim CSD dabei. In den letzten Jahren war es halt Trend, weil so viele Unternehmen dabei waren und es hat sich so, ach, zum guten Ton, man macht da mit und man ist so gut. Ja? Jetzt, Druck, man zieht sich zurück. Aber die Unternehmen, die jetzt bleiben, die jetzt Regenbogen posten, das machen, die kriegen jetzt gerade, die kriegen wenig Pinkwashing-Vorwürfe, das Gegenteil, sondern die werden wirklich gesehen, als die eine Haltung haben, die das nicht nur intern, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung auch haben, die wissen, dass es auch funktioniert und die tatsächlich dran festhalten. Ne? Und die, wo ich weiß, von der Gesellschaft her, wird das viel, viel mehr honoriert, als wenn man das macht, wenn es quasi jeder macht.
Ja, genau. Also wenn man das durchsteht, also wenn man sozusagen das Thema Diversity, Vielfalt im Unternehmen auch in Zeiten auf die Flagge schreibt, auf die Regenbogenflagge, wenn es schwierig und stürmisch ist, das zeugt natürlich davon, dass man wirklich dahinter steht, ne, und dass eben kein Pinkwashing ist und dass das ein Thema ist, was die Unternehmen bewegt. Das sehen ja auch die Mitarbeitenden, denke ich mal.
Genau. Und sie bleiben dann auch. Du glaubst gar nicht, wie viele ich kenne, die wirklich, und das ist nicht nur LGBT, das geht um alle. Das ist, deswegen sage ich immer, das ist Diversity-Thema, da geht es nicht um LGBT, das trifft im Prinzip alle. Alle Menschen da draußen und da geht es halt um nicht nur um den Pride-Monat, da gibt es so viel zu diesem Thema die ganze Zeit und die gucken sich das eben genau an und da merke ich jetzt schon, dass viele Leute wirklich nach neuen Arbeitgebern suchen, wenn sie merken, so da gibt es so eine 180-Grad-Wendung da draußen, sind fassungslos und sind wirklich auf der Suche nach anderen Arbeitgebern. Und das ist, deswegen sage ich immer, kann ganz schön gefährlich werden für diese Unternehmen, die jetzt so einen Rückzieher machen. Und die anderen, wie gesagt, die das halt beibehalten und so, die werden davon profitieren. Oder die damit halt jetzt quasi dann auch starten und sowas, die werden davon jetzt mehr profitieren.
Ja, gut zu wissen. Ne? Vielleicht hört ja der eine oder andere zu und lässt sich dadurch nochmal inspirieren. Wir haben ja auch deine Kolumne bei uns im Newsletter, im DUB Insights New Work, wo du monatlich zum Thema Vielfalt im Mittelstand vor allem spannende Dinge schreibst und die Themen, die wir hier jetzt heute angesprochen haben, noch da weiter vertiefst. Da gibt es die Kolumnenseite bei uns auf der Seite dubmagazin.de, wen das nochmal interessiert, näher nachzulesen. Wir sind ja gut miteinander verbunden und du bist bei uns auf dem Festival als Speaker eingeladen. Wir freuen uns schon sehr darauf. Was erwartest du dir von unserem Festival? Vor allem interessiert mich das, die Antwort von jemandem, der selber so erfolgreich jetzt schon seit Jahren ein ganz besonderes Festival durchführt. Und was interessiert dich persönlich am meisten an unserem Format?
Also gibt es ein paar Sachen. Also mal ganz, dann auch wieder sehr egoistisch gesehen. Ich schaue es mir alleine nur einfach an, als auch ehemaliger Eventmanager. Ich meine, ich bin jetzt CEO, jetzt macht's mein Team. Aber trotzdem gehe ich auch durch jedes Festival, jedes Event und schaue mir genau, wie machen sie es alle? Ja, was kann ich mir nochmal benchmarken davon? So, das ist das eine. Aber natürlich insbesondere bei euch. Natürlich, ich bin einfach sehr gespannt. Ich liebe einfach KI. Das ist mein Hobbythema, was ich so neben der Arbeit auch noch zusätzlich mir anschaue und Podcasts höre und alles. Bin da sehr interessiert, weil es einfach ständig neue Sachen gibt dazu und möchte mir das ganz gerne anhören. Und da ist, glaube ich, ein ganz richtiger, guter Ort bei euch. Deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Ich wäre auch gekommen, auch ohne, dass ich da selber mitrede. Und es gibt ja auch ein paar spannende andere Speakerinnen, wo ich mal gucken werde, ob ich vielleicht mich mal mit dem austauschen kann. Also ich habe ja auch gesehen, Gregor Gysi ist dabei, der war ja auch bei mir schon zweimal. Ich schätze ihn sehr.
Ja, mit dem kann man sich immer sehr gut unterhalten. Ich hatte ihn bei dir
auch gesehen. Ja. Genau, also es ist ein sehr, sehr witziger Mensch. Und ich bin sehr gespannt, was er zu KI sagt, weil da habe ich ihn noch nicht so gesehen. Am liebsten würde ich ja Sam Altman CEO treffen.
Ja, kommt wir arbeiten dran.
Und dann habe ich gesehen? Ja, Frank Thelen ist ja auch dabei. Ich meine, ich stimme jetzt nicht mit Ihnen bei vielen Sachen überein, muss ich sagen.
Ja, muss halt man ja auch nicht, ne?
Also, genau, er ist halt ein klassischer Businessmann, der halt sehr stark drauf schaut, dass er halt auf exponentiellen Wachstum und sonstiges. Aber mit dem würde ich mich einfach ganz gerne mal ein Streitgespräch, ehrlich gesagt, auch führen. Mhm. Und ansonsten.
Vielleicht ergibt sich das ja.
Vielleicht ergibt sich das.
Erst am zweiten Tag da.
Genau. Das sind eigentlich so die Gründe und einfach dann inspiriert zu werden, hoffentlich.
Ja. Du hast ja eben gesagt, du nutzt KI viel und gerne. Welche Systeme, mit welchen KI-Tools arbeitest du am liebsten?
Ach Gott, das sind echt viele. Natürlich ChatGPT ist so für vieles, aber das ist auch Claude, da gibt es ganz viele. Ehrlich gesagt, ich vergesse immer die Programme, weil ich habe sie alle in meiner Leiste. Ich habe sie in meinen Tabs. Ob da was für Videos oder für Bilder. Und das meiste macht ja sowieso mein Team, wenn es darum geht.
Ja.
Dafür benutzen wir das, immer mal wieder neue Sachen einfach auch auszuprobieren, wie die funktionieren. Also jedes hat irgendwie so seine eigenen Vorteile und das ist gut für anderes. Aber das ist tatsächlich, mein Team verwendet ja noch ganz andere Sachen da drinnen. Es ist eher, die Tools sind gut, aber es ist, wie man sie verwendet, das merke ich halt einfach, das können die wenigsten Leute tatsächlich. Und da brauchst du halt eigentlich auch echt Schulungen dafür, weil einfach jemand zu sagen, hier das Tool, mach mal. Ist ein bisschen kompliziert. Ich meine, wir sind selbst ein kleines Unternehmen, das sehr hands-on ist und mein Team weiß das schon, aber ja, und vor allem, weil es halt einfach ständig Neues gibt. Ja? Ich freue mich vor allem, wenn jetzt dann endlich mal die Agents wirklich funktionieren. Ja? Also ich meine, ChatGPT hat es ja auch schon rausgebracht mit Agent, was dann einfach schon Sachen für dich dann einfach macht. Aber das ist die Zukunft. Also wenn das jetzt dann, dass es dann kommen wird, dann schauen wir mal.
Ja, wir haben ja auf dem Festival, gibt es ja auch die Möglichkeit, dadurch, dass das unter dem Schirm der Klammer KI läuft, ist es so, dass wir viele Masterclasses, Panel Talks auch mit dem Schwerpunkt KI haben natürlich. Und man kann, wenn man 3 davon besucht hat, quasi 3 Punkte sammeln und dann bekommt man sein erstes Einsteigerzertifikat. Das ist insofern ganz attraktiv, weil man dann das Gefühl hat, man hat den ersten Einstieg, weil viele, du und ich, wir sind ja da schon mehr oder weniger drin, ne? Aber viele haben immer noch das Gefühl, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oder man hat mal ChatGPT aufgemacht und gefragt, was das beste Restaurant in London ist. Das hat mir jetzt letztens jemand erzählt und was ganz begeistert davon, aber weiß, okay, es ist quasi mein Reiseführer, wenn ich so will. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, die einem das Leben und vor allem das Arbeitsleben einfacher machen. Und dafür gibt es wirklich viele, viele spannende Cases auf dem Festival. Zum Schluss nochmal eine Frage, die ich allen unseren Gästen, Gästinnen hier stelle. Mit wem würdest du, egal ob Speakerin, Gast oder jemand aus dem Publikum oder jemand, den du gerne noch einladen würdest, würdest du auf dem Big Bang KI Festival am liebsten essen gehen und warum natürlich?
Naja, ich habe es ja eigentlich vorher schon gesagt, Sam Altman. Das ist tatsächlich derjenige, mit dem ich mich am liebsten austauschen würde, weil wir halt auch, wie sage ich, politisch und also generell Weltansicht und so, glaube ich, sind wir uns da ein bisschen ähnlich. Und er ist halt ein wahnsinnig smarter Mensch. das, glaube ich, würde ich sehr, sehr spannend finden. Ne? Aber der ist ja, na, vielleicht kommt er ja, vielleicht ist er dann doch noch da.
Also, wir haben aus den USA jemanden da, aber ich glaube, er ist es noch nicht so ganz. Vielleicht genau. Wird es ja im nächsten Jahr.
Genau, ansonsten habe ich schon gesagt, Fontänen, Streitgespräch, Gregor Gysi, will ich einfach bloß einen saufen, weil da weiß ich schon, da ist richtig gut, da erzählt er ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, als wenn so viele Leute dabei sind. Und ja, genau. Und das ist einfach, ich tausche mich einfach gerne mit Leuten unterschiedlichen Perspektiven aus, da kann man am meisten von lernen.
Ja, ich freue mich jedenfalls, dich spätestens im 10., 11. September in Berlin in der Alten Münze zu sehen, wiederzusehen.
Da waren wir auch mal mit der Sticks and Stones übrigens. Ja. Da waren sie auch mal, ja. Tolle Location, ich liebe sie.
Ja, ich finde sie auch toll. Ich bin sehr gespannt, wie das Festival da lebt und auflebt. Und genau, Stuart, danke für dieses inspirierende, offene Gespräch über Vielfalt, über Diversity, über die Herausforderungen aktuell in dem Gebiet. Aber es wäre ja auch langweilig, finde ich, wenn es permanent immer nur noch besser, noch schöner, noch bunter wird. Ne? Man muss ja zwischendurch mal vielleicht auf den Boden der Tatsachen nochmal zurückgeholt werden und kann sich dann wieder aufrappeln und wie Phönix aus der Asche das Thema wieder noch mal ganz in der Welt verbreiten. Ich freue mich sehr, dass du bei uns auf der Bühne stehen wirst und uns zu dem Thema noch weitere interessante Einblicke gewähren wirst. Das war's für heute beim Big Bang Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, teilt sie mit euren Netzwerken und bleibt neugierig auf die Zukunft. Ciao.
Ciao.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt's unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gern den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.